Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Zeiten der USA als Einwanderungsland, das die Freiheitssuchenden aus aller Welt ohne Ansehen der Person und der Herkunft mit offenen Armen aufnahm, sie waren auch schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts vorbei. Verschiedene Quoten regelten die Zuwanderung, wie wir unserem heutigen Artikel aus dem Hamburger Anzeiger vom 8. August 1925 entnehmen, der auch sonst einige interessante Parallelen zu gegenwärtigen Debatten zum Thema Einwanderung aufweist. So werden wir von Frank Riede hören, dass man auch schon damals versuchte, die Verfahren, die über eine Aufnahme in die USA entschieden, von Ellis Island in die Herkunftsländer der Auswanderer zu verlagern. Und auch die Frage des Familiennachzugs erhitzte offenbar bereits seinerzeit die Gemüter. Verräterischerweise macht der Text sprachlich erhebliche Unterschiede zwischen europäischen und außereuropäischen Einwanderergruppen und verwendet für letztere teilweise nicht erst nach heutigen Maßstäben diskriminierende Begriffe.
Zur Einwanderung nach USA. Amerika prüft die Europamüden jetzt in den Abfahrtshäfen. Der Kongress mag Frauen und Kindern von Auswanderern Einreiseerlaubnis gewähren ohne Rücksicht auf Quote. Von Gustav Schweppendick. New York, 26. Juli. Schon in wenigen Tagen werden hier die ersten Einwanderer aus Europa ankommen, die nach der neuen Methode von amerikanischen Beamten drüben geprüft wurden. Es wird sich dann zeigen, ob diese Einwanderer glatt ins Land kommen oder ob der Amtsschimmel auf Ellis Island ausschlagen und die ganze Neuerung über den Haufen werfen wird. Die Inspektion in England wurde probeweise eingeführt und soll auf andere Auswandererländer ausgedehnt werden, wenn die Methode sich bewährt. Es fragt sich nur, ob die Beamten, die um ihre Stellen besorgt sind, die Sache nicht sabotieren werden. Denn wenn die Inspektion permanent in das Ausland verlegt wird, kann Ellis Island mit all den anderen Einwanderungsstationen des Landes geschlossen werden. Die Einwanderung aus England dürfte stark zunehmen, da die Arbeitslosigkeit dort groß ist. Hier heißt es, die englische Quote sei für ein ganzes Jahr erschöpft. Vor kurzem konnte man noch in 4 Monaten für geborene Engländer die Einreiseerlaubnis bekommen. In Deutschland dauert es jetzt gewöhnlich 1 Jahr, bis der Auswanderer an die Reihe kommt. Polen, Italiener, Slowaken und so weiter müssen von 10 bis 20 Jahren warten. Kongressmitglied Johnson, der Vorsitzer des Ausschusses für Einwanderung, hat sich diese Tage dahin ausgelassen, er würde sich einer Erhöhung der Quoten energisch widersetzen. Nur in einem Punkte ist Johnson geneigt, mildere Seiten aufzuziehen. Er wird nämlich dem Kongress empfehlen, die Bestimmungen dahin zu ändern, dass hier ansässige Ausländer das Recht haben sollen, ihre Frauen und Kinder kommen zu lassen, ohne Rücksicht auf die Quote. Es wurde in der Presse mehrfach darauf hingewiesen, dass eine jahrelange Trennung von Eheleuten, Zitat, unmoralisch, Zitat Ende sei. Um diese Trennungsunmoral aus der Welt zu schaffen, ist Johnson zu einer kleinen Konzession bereit. Der amerikanische Fabrikantenverband hatte durch einen Ausschuss Vorschläge ausarbeiten lassen, die darauf abzielen, die Einwanderungsbeschränkung dehnbar zu machen. Die Fabrikanten wollen, dass die Quote, wenn immer in einem besonderen Industriezweige ein Mangel an Arbeitskräften herrscht, für solche Arbeiter aufgehoben werde. Johnson will von diesem Vorschlage nichts wissen. Derartige Ausnahmen, sagt er, würden seine, Zitat, stolze Errungenschaft, Zitat Ende, das Quotengesetz, in Fetzen reißen. Es gibt hier wie anderwärts Fabrikanten, die ewig über Arbeitermangel klagen, und würde die Quote für eine bestimmte an Arbeiterknappheit leidende Industrie aufgehoben, wer verhindert, dass die so zugelassenen Arbeiter sich einer anderen Industrie zuwenden? Zwingen könnte man sie nicht, für einen bestimmten Fabrikanten zu arbeiten. Die Neuen würden sich sehr bald anderen Industrien zuwenden, die höhere Löhne zahlen, und die über Arbeitermangel klagenden Fabrikanten hätten bald Ursache zu neuen Klagen und würden neue Quotenaufhebungen fordern. Unsere Pharma klagen bekanntlich stets über Arbeitermangel. Um ihnen zu helfen, traf der Kongress die Bestimmung, dass landwirtschaftliche Arbeiter bei der Bewilligung der Einreiseerlaubnis den Vortritt haben. Es scheint aber, dass es den Bauern in Europa ganz gut geht, denn verhältnismäßig wenige von ihnen machten von ihrem Vorrecht Gebrauch. Von den 269.010 Einwanderern, die in den ersten 11 Monaten des letzten Rechnungsjahres hier ankamen, hatten sich nur 13.001 als Bauern und 14.884 als landwirtschaftliche Arbeiter um das Vorrecht beworben. In demselben Zeitraum kamen 12.317 Buchhalter und Kaufleute, 2.555 Mechaniker, 1.835 Maschinenbauer, 1.249 Maurer, 1.346 Schlosser, 1.207 Eisenarbeiter, 720 Barbiere, 956 Grobschmiede, 1.341 Maler, 625 Buchdrucker und nur 268 Textilarbeiter herein. Die Zahl der ungeschulten Einwanderer belief sich auf 31.206. Die Zahl der Einwanderer aus dem Deutschen Reich betrug rund 50.000 im Jahre. Vorsitzender Johnson sprach sich bitter über den Einfluss der transatlantischen Dampferlinien aus, die sein schönes Quotengesetz am liebsten über den Haufen werfen möchten. Natürlich lassen die Reeder ihre Schiffe nicht gern leer fahren und der Transport von Einwanderern war ein lohnendes Geschäft. Aber die Behauptung, dass die Dampfergesellschaften für die große Einwanderung verantwortlich waren, war doch weiter nichts als Propaganda der Fremdenhasser. Johnson ist bekanntlich ein Zeitungsherausgeber an der Pazifikküste, wo man von der japanischen Einwanderung nichts wissen will. An unserer Pazifikküste tun die Heißsporne so, als ob wir wegen der Einwanderung demnächst mit Japan Krieg führen müssten. Dabei würde die japanische Quote unter dem jetzigen Gesetze ganze 114 Personen im Jahre betragen. Man könnte also Japan ganz gut unter das allgemeine Gesetz stellen, anstatt die Gelben gesondert direkt auszuschließen, und die Bäume würden doch nicht in den Himmel wachsen. Die 114 Gelben mehr konnten wir auch noch verdauen. Von dem Vorschlage Einwanderern, die mit amerikanischen Schiffen kommen, eine Extrawurst zu braten, hat man in letzter Zeit nichts mehr gehört. Unsere Schifffahrtsbehörde ist bestrebt, einen großen Teil der Handelsflotte, mit der sie nichts anzufangen weiß, an den meistbietenden loszuschlagen. Henry Ford hat ein Angebot, das höchste, auf 200 dieser Schiffe gemacht, und es hieß schon, er solle den Zuschlag bekommen. Da entdeckte plötzlich ein Schlauberger, dass es doch nicht angehe, Ford die alten Kästen zu überlassen, da Ford sie als altes Eisen verwerten wolle. Nach dem Gesetz müssten die Dampfer zu Schifffahrtszwecken verkauft werden. Präsident Coolidge hat nun diese Frage seinem Justizminister überwiesen. Arthur Brisbane bemerkt bissig dazu, es sei doch sonderbar, dass man in Washington immer ein Hindernis entdecke, wenn ausnahmsweise mal ein ehrlicher Mann mit der Regierung Geschäfte machen wolle. Aber als die Ölquellen des Landes an Doheny und Konsorten verschenkt wurden, habe ganz Washington geschlafen. Wer gut schmiert, der gut und bald fährt. Bezieht sich nicht nur auf Einwanderer, die zu uns herein möchten. Auch der ehrliche Mann, der mit unserer Regierung ein Geschäft machen will, muss vorher das Schmieren lernen.
Aktuell kann man in den USA auch zum Thema Auswanderung oder gar Ausbürgerung berichten. Bye bye, Ellis Island. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.